Ich möchte im ersten Vortrag über die ischämische Optikusneuropathie reden und ein bisschen die Charakteristika, Risikofaktoren und Konsequenzen, wenn man so eine frisch manifestierte Situation vor sich hat, beschreiben. Es ist, wie Sie sehen werden, eigentlich nicht wirklich kompliziert. Ja? Man muss das Problem nur einfach einmal durchdenken und die Diagnose an sich ist nicht weiter schwierig eigentlich. Die Probleme, die immer doch wieder auftreten und dann für Zuweisungen natürlich auch sorgen, ist erstens einmal die Differentialdiagnose. Wie Sie sehen werden, ist das in den meisten Fällen gar nicht so schwierig, das auseinanderzuhalten. Die wesentliche Frage, auf die ich dann später auch noch eingehen werde, ist es ein arteritisches Ion oder die wesentlich häufigere Form, das nicht-arteritische. Oder gibt es andere Gründe für eine Papillenschwellung, wie zum Beispiel eine Stauung-Raumforderung? Wichtig ist die Anamnese bei Erstbegutachtung, weil da kann man in vielen Fällen schon entscheiden, ist das klinische Erscheinungsbild eindeutig, sind Erstmaßnahmen nötig, wie bei der arteritischen Form, und wie viel Zeit hat man für ein weiteres Prozedere. Über die Therapie, da sind nur drei Fragezeichen, die werden auch am Ende des Vortrags vielleicht nicht drei, aber eines wird auf jeden Fall bleiben. Nun die klinischen Charakteristika. Es ist auf jeden Fall ein schmerzloser, akuter Visusverlust, den die Patienten in der Regel klar zuordnen können. Ja? Meistens ist das Zentrum betroffen, meistens ist es, und es ist auch akut, das sind die zwei Kriterien, die am Patienten in der Regel sozusagen sogar die genaue Uhrzeit in Erinnerung bleiben. Es ist eine weite Streuung des Visusverlustes. Also der Visus an sich kann moderat betroffen sein, mittelgradig oder sehr schwer. Die Gesichtsfeldausfälle sind variabel, sind häufig und das hilft uns dann in der Diagnose altitudinal begrenzt, also untere Hälfte, obere Hälfte. Sehr häufig morgens erstmals auffällig, also das ist meine Standardfrage, sind Sie damit aufgewacht. Retinale Emboli sind sehr, sehr selten, wie Sie dann sehen werden in der Ätiologie. Es ist auch in der Regel keine embolische Erkrankung. Wir finden auch einen afferenten Pupillendefekt in Abhängigkeit vom Schweregrad. Wir haben eine Papillenschwellung, sonst wäre es ja ein Pion, also posterior ischämische Optikusneuropathie. Die Papille ist bereits blass oder hyperämisch. Die Schwellung kann diffus sein, die gesamte Papille betreffen, aber sie kann auch nur segmental sein. Das ist natürlich auch dann eine differenzialdiagnostische Hilfe. Papillenrandblutungen sind sehr wohl möglich. Und wir haben verengte peripapilläre Arteriolen, die aber in der Peripherie eigentlich wieder ganz normal ausschauen. Hier wäre so ein sektoreller Ausfall, also sehen Sie, die obere Hälfte ist deutlich blasser, oben temporal. Man könnte vielleicht sogar sagen, es wäre ein Quadrant, ja. Nun, das nicht-arteritische Ion ist ja wesentlich häufiger, also ca. 95%, 94% aller Fälle, die wir sehen. Die Patienten sind da tendenziell ein bisschen jünger. Der Funktionsverlust ist, wie Sie sehen werden, auch weniger schwerwiegend. Bis zu 75%, wie gesagt, beim morgendlichen Erwachen. Die bleiben nach dem initialen Ereignis stabil. Einige aber haben in Wellen weitere Verschlechterungen in den nächsten Tagen. Das können 22-37% der Fälle sein, je nachdem, welche Autoren Sie sich heranziehen. Der Endpunkt, das ist auch sehr wichtig, das kann man dem Patienten sagen, ist nach 6 Monaten erreicht. Das ist keine schlechte Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Das heißt, im Akutstadium braucht man dem Patienten nicht gleich mitteilen, so wie es jetzt ist, wird es bleiben, sondern es gibt eigentlich sehr wohl Erholungen, vor allem im peripheren Gesichtsfeld, die sich in den Monaten darauf dann einstellen. Also es gibt einen natürlichen Verlauf, der tendenziell in eine Besserung läuft. Beim Visus muss man da ein bisschen zurückhaltend sein, da wird man nicht allzu viel versprechen. Typisch ist, dass das Partnerauge oft eine kleine Papille hat und da kommt jetzt der wesentliche Punkt. Ja? Das zweite Auge ist auch ein Risikoauge bei so einem Patienten, das betroffene Auge aber nicht. Ja? Also ich habe das in 25 Jahren zweimal gesehen, dass das ein und dasselbe Auge ein zweites Mal betroffen war, Monate oder Jahre später. Das kann man sich dadurch erklären, dass das ja eine lokale Geschichte ist. Möglicherweise ist es eine relativ enge Lamina cribrosa, die da die Gefäße eventuell vielleicht ein bisschen in Bedrängnis bringt. Und wenn so ein Ion einmal abgelaufen ist, kann man das vielleicht, so wäre eine Interpretation, vergleichen mit einer panretinalen Laserkoagulation. Nämlich, wir haben dann einen Teil der Fasern, 1,2 Millionen so circa sind es ja im Normalfall, dann haben wir nur mehr 600.000, das heißt, es muss nur mehr die Hälfte durch diese Lamina cribrosa durch, es gibt dort mehr Platz möglicherweise und das könnte durchaus als Schutzfaktor in Frage kommen. Das zweite Auge ist aber sehr wohl im Risiko 24-40%. Wenn Sie die Literatur anschauen, sind dann auch am zweiten Auge irgendwann einmal betroffen, davon 30% im ersten bis fünften Jahr, also das geht relativ geschwind. Ein Foster Kennedy, also ein olfaktorius Meningiom, braucht man nur dann vermuten, wenn das Ödem-Auge weitgehend funktionell noch normal ist. Da ist es ja so, dass ein Tumor einseitig auf dem Optikus am vorderen Chiasma drückt, und am Partnerauge, dort wo dann auch eine Stauung ist und dort auch Atrophie macht, auf dieser Seite ypsilateral. Und auf der Gegenseite kann es dann zu einer Pupillenschwellung kommen im Sinne einer Stauung, weil die Nervenfaser, die Nervenscheiden praktisch verengt werden. Und da ist aber maximal ein temporaler Ausfall, temporal oben meistens, und nicht wirklich ein zentraler Visusverlust, wie bei einem Rezidiv eines Ions. Nun, die Pathogenese, es ist eine vaskuläres hypotensive Erkrankung des Sehnervenkopfes. Also es ist in der Regel keine Embolie. Betroffen sind die kurzen posterioren Ziliararterien und es spielen mit Sicherheit dort strukturelle Faktoren eine Rolle. Es kommt dann zu einer Intima-Verdickung aufgrund der Ischämie und dann kommt praktisch die Kaskade der Schwellung in Gang, die das Ganze natürlich nicht besser macht. Also eine inadäquate Oxygenierung startet das Problem und daher ist es auch so, wie Sie dann später sehen werden, dass man sich ziemlich einig ist, dass zum Beispiel ein Thromboase keinerlei Schutzmechanismen hat oder überhaupt eine Antikoagulation. Nun, wenn man sich die Bilder anschaut von der Gefäßversorgung im Sehnervenkopf, dann wird man zu der Idee kommen, naja, so schlimm kann das ja nicht sein, da gibt es ja eine Menge, die das Ding versorgt. Das ist aber so, dass das in Wahrheit lauter Endstrecken sind. Ja? Das hat mir niemand gesagt, bevor ich da in die Neuroophthalmologie gegangen bin, dass in der gesamten Sehbahn eigentlich keine Luxusversorgung gibt, so wie im Sprachzentrum. Also das heißt, die Erholung nach einem Verschluss ist relativ bescheiden. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Ziliaräste jeder von uns hat. Desto mehr man hat, desto kleiner wird der Ausfall sein, wenn einer zugeht. Desto weniger hat, desto größer ist der Schaden. Nun, die Diskussion geht immer wieder darum, was ist Ursache an all diesen Dingen, die wir dann in dieser Patientengruppe bei dem Durchuntersuchen finden. Grundsätzlich ist es sicher ein Perfusionsdefizit, vielleicht dort erhöhter Gefäßwiderstand und dann gibt es natürlich mittlerweile sozusagen relativ gesicherte Risikofaktoren wie die Hypertonie und den Diabetes. Und daneben gibt es natürlich eine Menge Diagnosen, die man findet, wenn man diese Altersgruppe ordentlich durchuntersucht. Kardiologischerseits Hypotonie, Schlafapnoe, Potenzmittelgebrauch, dann eine Menge in Richtung entzündlicher Grunderkrankungen, Rheuma, Vaskulitis und so weiter. Oft hat man Patienten, oft muss man sagen, ist es ja sowieso nicht, aber sehr häufig, ein, zwei, drei, viermal im Jahr, haben wir in unserem Zentrum auch Patienten, die von einer Dialyse kommen. Warum? Weil dort auch große Blutdruckschwankungen während der Dialyse keine Seltenheit sind. Die Drusenpapille steht ein bisschen im Verdacht, auch ein Risikofaktor sein. Da muss man aber jetzt sozusagen schon sehr aufpassen, weil die Begriffe darf man nicht durcheinander bringen. Was ist ein Risikofaktor und was ist ein Confounder? Also das heißt, was ist wirklich initial auslösend oder was ist nur vielleicht auch nur etwas, was man zufälligerweise sehr häufig findet? Kein Zusammenhang, Karotestenose, das ist auch in unserem Krankengut, zeige ich Ihnen da ein paar Daten. Es gab auch keinen Zusammenhang mit Rauchen, das liegt nicht an mir, sondern an der internationalen Literatur. Bei der Karotis-Dissektion findet man eher Bion, wenn man die Literatur durchschaut, und der Augendruck war bisher überhaupt kein Thema. Die Häufigkeit ist ja nicht sehr hoch. Ja? Also in den USA, wo große Datenbanken, speziell auch bei den ehemaligen Militärmitarbeitern existieren, geht man davon aus, dass 2,3 pro 100.000 der Gesamtbevölkerung auftreten, 3,25 bei den über 60-Jährigen. Also es ist etwas, was dann über 60 doch in der Häufigkeit ansteigt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass im Großraum Wien 1,7 Millionen Einwohner sind, muss man circa mit 50 Fällen pro Jahr rechnen. Nach Heres ist es einer von 10.000 über 50-Jährigen. Na, 300.000 über 50-Jährige gibt es in Wien. Das heißt, es werden dann aus der Altersgruppe 30 Fälle pro Jahr. Wenn man 5 Jahre Neuroophthalmologie herausnimmt, das waren nicht die letzten, dann haben wir 197 Fälle in 5 Jahren, 40 pro Jahr, die allein bei uns sind. Also es wird sicher wienweit noch mehr geben. Dominierend die Männer mit 134 versus 63. Und die Männer kriegen das auch ein bisschen früher. Das wird sich vielleicht dann am Risikoprofil noch erklären lassen. Auch bei den Männern waren mehr, die das in dem Beobachtungszeitraum am zweiten Auge auch gekriegt haben, also schon in den 5 Jahren. Saisonale Abhängigkeit würde man vielleicht sogar erwarten, mit mehr exekierten Patienten in der Hitze. In den Hitzemonaten ist aber nicht der Fall. Da gibt es auch in der Literatur durchwachsene Ergebnisse. Manche zeigen Abhängigkeit, manche wieder nicht. Bleibt offen. Nun, Altersabhängigkeit, wie gesagt, die Frauen kriegen das ein bisschen später. Das heißt, möglicherweise ist der Lifestyle da auch eine Rolle. Vielleicht haben die Männer schon früher mehr Risikofaktoren, so kann man davon ausgehen. Und jetzt, wie geht es denn aus? Was für Bedeutung hat es denn für den Patienten? Sie können grob sagen, ja, ein Drittel überlebt, das glaubt man gar nicht, wenn man so die Patienten so in Erinnerung hat, hat man ja meistens die schweren Fälle mehr präsent. Aber wenn man es sich genau anschaut, dann können Sie davon ausgehen, dass ein Drittel einen durchaus brauchbaren Visus erhält, ja? oder überhaupt auch durchaus einen Visus von 1-0 wieder erreicht. Ein Drittel ist so ungefähr im Mittelfeld und ein Drittel sind die, die uns sozusagen eingebrannt bleiben, weil Fingerzellen, Handbewegungen oder 0-1. So wäre ein typischer Gesichtsfeldausfall, auch vom Verlauf her, altitudinal begrenzt, streng. Sie sehen dann im Verlauf, wie das in der Peripherie sich ein bisschen aufhellen kann, was aber meistens auf den Visus keinen Einfluss hat. Die Gesichtsfeldkonfiguration 47% altitudinal ist also eine große diagnostische Hilfe. Totalausfall bei 17% und die anderen 34% sind von der Konfiguration her durch Sieb geschossen. Das kann ein Quadrant sein, das kann ein Bogenskotom sein, das kann ein Zentralskotom sein, was immer es an Gesichtsfeldkonfigurationen gibt. Die Allgemeindiagnosen. Ja, wir haben den Diabetes und die Hypertonie an führender Stelle und dann kommt schon entzündlich, das ist bei den Männern, Drusenpapille, Dialyse, Malignon, Zoster, Lipidämie, Herzrhythmusstörungen sind dann die nächsten Säulen als die wichtigsten und häufigsten. Bei den Frauen ebenso Diabetes, Hypertonie, es fällt jetzt schon auf und im Vergleich erst recht, dass die entzündlichen Fälle bei den weiblichen Patienten höher sind, Diabetes und Hypertonie bei den Männern höher. Der Rest verteilt sich eigentlich kaum unterschiedlich. Nun, das Problem ist, wenn man jetzt sich anschaut, ich habe mit den Diabetologen bei uns im Haus gesprochen, ob sie genaue Zahlen haben, wie viele Diabetiker es in Österreich gibt. Erstaunlicherweise sind die Zahlen da sehr, sehr weich. Aber wie gesagt, 8-9% Diabetiker. Ja? Da würde man sagen, na gut, da haben wir eigentlich mit 20% dann doch bei den Ion-Patienten wesentlich mehr. Aber man muss aufpassen, wie ist das in der Altersgruppe der Ion-Patienten? Da haben wir 12-19% Diabetiker. Also es ist gar kein Wunder, dass wir sehr viele Diabetiker in dieser Altersgruppe aufklären, wenn wir die jetzt durchuntersuchen. Also es liegt gar nicht so viel über dem Altersschnitt. Bei der Hypertonie sind wir mittendrin. Ja? 20-50%. Die Internisten haben da eigentlich bei uns in Österreich sehr, sehr weiche Zahlen und sehr große Schwankungsbreite. Aber wie gesagt, die Ion-Patienten sind da mittendrin. Nun, beim Karotis-Duplex haben wir gesagt, Stenosen eigentlich eher selten. Natürlich wird man das untersuchen, aber die meisten waren unauffällig von denen, die wir untersucht haben. Nur geringe Plaquebildung, Stenosen ganz selten. Entzündliche Erkrankungen haben wir auch gefunden, da können wir jetzt die ganze Liste durchgehen. Sinusitis, Borreliose, Zoster und so weiter. Natürlich ist es so, dass es das thromboembolische Risiko steigert, wenn man sozusagen eine Grundkrankheit aus diesem Formenkreis hat. Seltenere Diagnosen. Es ist halt immer so, die Frage, die sich darstellt, was ist, wenn ich jetzt eine Kontrollgruppe, was wir natürlich nicht gemacht haben, weil wir so das bezahlen, wenn man eine Kontrollgruppe von 60- bis 70-Jährigen für 400 Leute ordentlich durchuntersucht, mit Bildgebung, mit allem drum und dran, wird man wahrscheinlich auch nicht nur Gesunde finden. So, und jetzt, wo sind die kontroversen Unsicherheiten? Der Herr Reh hat eigentlich sein Leben dem Ion gewidmet. Also die Arbeiten, Übersichtsarbeiten und Daten, die er vorstellt, sind also wirklich sehr spannend zu lesen. Er hat also ganz klar herausgearbeitet, was der Unterschied ist zwischen einem Ion, den wir ja als Sehnerveninfarkt erleben, und einem Schlaganfall. Rauchen ist beim Ion kein Risikofaktor, beim Schlaganfall sehr wohl. Aspirin hilft beim Ion als Schutzmechanismus überhaupt nicht, beim Insult ja. Die Steroide laut HRE in den letzten 10 Jahren sind hilfreich, werden wir noch darauf eingehen, und beim Insult überhaupt nicht. Der HRE sagt, es gibt im Sommer eine saisonale Häufung, er ist aber da sozusagen nicht d'accord mit allen anderen. So. Wenn man beim Diabetes einmal schaut, nur damit wir das verstehen, die Amerikaner haben da wiederum dieses Medicare, das ist für ehemalige Soldaten, die sie da im computermäßig oder datenbankmäßig genau erfassen, und die haben alle mit neu manifestierten Diabetes dann weiter kontrolliert über diese Jahre und haben auch Kontrollpatienten dazu, natürlich ihre Zahlen, und die haben im Follow-up dann 0,7% Ionfälle bei den Diabetikern und 0,5% in der Kontrollgruppe. Das heißt, bei 1000 Patienten gibt es bei den Diabetikern 7 Fälle in 13 Jahren und bei 1000 Gesunden 5 Fälle in 13 Jahren. Also wäre ich jetzt Diabetiker und ich bin 58 Jahre alt, dann würde ich mir jetzt sozusagen nicht gleich in die Panik fallen, dass ich jetzt ein Ion kriege. Ja, also der Unterschied ist zwar statistisch signifikant, aber wie gesagt, er ist nicht so, dass jetzt die Diabetiker jetzt so ein Riesenrisiko hätten. Bei der Therapie, der Herr Reh hat da mal seine Strategie vollkommen geändert. Er hat noch 2000 gesagt, es gibt keine Behandlung für das Ion. 2011 hat er dann gesagt, Steroide sind sehr hilfreich. Er hat Zeit seines Lebens sehr, sehr viele in Iowa untersucht, neu diagnostiziert und hat denen freigestellt, ob sie Cortison nehmen wollen oder nicht. Das war natürlich nicht sehr sauber, weil er hätte es eigentlich randomisieren müssen. Und er hat dann gesehen, dass der Visusverlauf und auch der Gesichtsfeldverlauf in der behandelten Gruppe besser ist als in der nicht behandelten Gruppe. Dieses Ergebnis ist nach wie vor sehr umstritten. Es hat vor wenigen Monaten einmal so in einem Forum von neuroophthalmologischen Zentren in Europa Umfrage gegeben, wer behandelt und wer nicht. Die Mehrheit eigentlich nicht behandelt. Also ich glaube 2/3 oder so, ich habe das genaue Ergebnis nicht gekriegt. Ich habe nur gesehen, was sozusagen im Forum getan hat. Das heißt, es sind nicht alle überzeugt davon, dass es hilft. Ich muss sagen, ich biete es den Patienten sehr wohl an, weil die Zahlen sind sehr groß, auch wenn jetzt sozusagen wissenschaftlich das nicht sauber ist. Punkt 1. Punkt 2, wir werden keine alternative Untersuchung kriegen, mit diesen Fallzahlen schon gar nicht, weil das keiner zeugen kann. Es ist ja trotzdem relativ selten, es müsste multizentrisch sein, man bräuchte eine Kontrollgruppe. Wenn man das Ganze ordentlich durchdenkt, wird es auch ein Problem mit den Ethikkommissionen geben, wenn die Literaturlage sehen. Also ich rechne nicht damit, dass im Verlauf meiner beruflichen Karriere, die ja doch schon im letzten Drittel ist, dass sich diese Frage noch aufklären wird. die Therapieempfehlungen haben Sie da in Ihren Unterlagen drinnen, ergibt es solange die Schwellung besteht. Das ist ja nicht sehr lange. Ja? Also die Schwellung nimmt ja innerhalb von wenigen Wochen, geht die deutlich zurück. Und es ist ja dann die Frage, ob da, wie gesagt, er empfiehlt, solange die Schwellung ist, mit dem Cortison die Schwellung, die ja zusätzlich vielleicht schädigender Faktor ist, zurückzudrängen. So. Es gibt natürlich auch Gegner, ja. Da gibt es aber, das habe ich eigentlich fast ein bisschen episodisch, das ist eine Arbeit, die 2013 gekommen ist. Die haben 10 Patienten behandelt und 27 unbehandelt, dienen aber den Gegnern ein bisschen als Argument. Und jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bei den 10 behandelten Patienten war eine Cortison-induzierte Depression, ein nicht insulinabhängiger Diabetes ist insulinabhängig geworden, irreversibel. Eine bilaterale pulmonale Embolie ist aufgetreten, ein Cortison-Responder hat eine Druckerhöhung gehabt, okay, soweit, kann sein. Und 2 Patienten entwickelten in dieser kurzen Zeit ein Ion am Partnerauge und damit ist die Studie abgebrochen worden und dient jetzt den Gegnern. Ich meine, wenn ich 10 Patienten mit Cortison behandle, ja, auf diese Zahl von Komplikationen zu kommen, das ist ordentlich, das habe ich noch nie gesehen. Ja? Also, wie gesagt, es gibt Assoziationen, es gibt Hypothesen, es macht auf jeden Fall Sinn, diese zusätzlichen Risikofaktoren, so sie gefunden werden, natürlich adäquat zu behandeln, den Diabetes einzustellen, die Hypertonie medikamentös einzustellen. Es ist wahrscheinlich, und bei der Schlafapnoe muss man sagen, ist es noch nicht ganz gesichert, aber in Wahrheit hegt niemand mehr einen Zweifel daran, dass das auch quasi in die Risikogruppe hineinfällt. Also eine Schlaflaboruntersuchung ist mit Sicherheit gut, beziehungsweise dass man zumindest fragt, schlafen Sie durch, sind Sie erholt, wenn Sie Ihre normale Schlafzeit haben, dass man eventuell auch den Partner noch so Schlafatemaussetzern fragt. Und da ist man dann doch sehr oft fündig. Und wenn man so eine Risikoanamnese hat, auf jeden Fall Schlafapnoe anschauen lassen. Es ist so, dass diese Patienten dann nach den Kriterien derer, die diese Schlaflabore betreiben, da gibt es ganz klare Kriterien, ab wann diese Patienten mit Maske schlafen sollen. Das geht in den letzten 1-2 Jahren schon deutlich besser. Das war immer furchtbar, die Compliance war schlecht. Die Masken sind deutlich besser geworden und viele Patienten gewinnen sogar wahnsinnig an Lebensqualität, weil sie tagsüber viel fitter sind, wenn sie dann versorgt sind. Was ist also die Erstmaßnahme? Also wie gesagt, die Therapie kann man dem Patienten erklären, dass es das gibt, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, dass es was hilft, dass es auch Nebenwirkungen geben kann. Ich muss sagen, ich schaue immer, dass wenn es einen Hausarzt gibt, der den Blutzucker in der Zeit gut überwachen kann, wenn das sichergestellt ist, dann biete ich es an. Wenn ich dann merke, dass da gibt es kaum eine Versorgung, der wohnt irgendwo weit weg von jeder ärztlichen kontinuierlichen Betreuung, dann würde ich es nicht anbieten, ja, zurzeit. Das ist der derzeitige Stand. Die wichtigste Erstmaßnahme und die einzige, die wirklich zeitkritisch ist, ist nachzuweisen, dass es keine Arteritis temporalis ist. Ja? Also Fragen, Appetitlosigkeit, Schläfen, Kopfschmerz, Schluckbeschwerden, ungewollte Gewichtsabnahme und die Blutsenkung. Ja? Das ist mit Sicherheit bei keinem einzigen dieser Patienten dieser Altersgruppe ein Luxus. Danach hat man Zeit. Also wenn die Arteritis temporalis vom Tisch ist, ob jetzt die 24-Stunden-Blutdruckmessung diese oder nächste Woche stattfindet, ist doch wirklich egal. Und Blutdruckmessen, dass der nicht vor mir sitzt in einer hypertonen Krise, kann ich selber auch. Ja? Und die Therapien, die gehen dann nach Maßgabe der Leitlinien der spezifischen Fachrichtungen. Ja? Also die Risikofaktoren, muss man sagen, bis auf Diabetes und Hypertonie, alles Weitere, was Sie da von mir aufgelistet haben und was wir auch bei unseren Patienten gefunden haben, jawohl, ist nicht wirklich gesichert. Ja. Die Assoziationen, die gesichert sind, sind Diabetes, Papillenmorphologie, Hypertonie und gut begründbar Schlafapnoe und nächtliche Hypotonien, was in Wahrheit ohnehin was Ähnliches. Prospektive kontrollierte Studien mit Einbeziehung von Nebenbefunden werden wir nicht so schnell kriegen. Die aufwendige Diagnostik ist sozusagen finanziell kaum zu schultern. Außerdem bräuchte man die Kontrollgruppe mit derselben, fast derselben Fallzahl und mit der genau der gleichen Durchuntersuchungsroutine. Ich habe Ihnen in den Unterlagen sozusagen die wesentlichen Messages vom Herré, die sind wirklich ein Spaß zu lesen, weil er genau sozusagen die Sachen am Punkt bringt. Die werden wir jetzt nicht durchgehen, nicht nur aus Zeitgründen. Und ich kann Ihnen jetzt nur ein paar Punkte geben, die wir aus unseren eigenen Daten haben. Wenn man ein differenzialdiagnostisches Problem hat, was beim Ion ohnehin sehr selten ist, muss man Angiografie eventuell überlegen, ist sozusagen eine Hot Disk dort, einen Ultraschall überlegen, wenn man Richtung Stauung denkt, VEB, wenn es Richtung Papillitis, Neuritis Diagnostik geht. Und ein MRT ist mit Sicherheit kein Luxus, weil es könnte ja auch einmal ein Tumor sozusagen hier die Gefäße unter Druck bringen, also nicht nur die Axone schädigen, sondern auch unter Umständen dort einen Gefäßverschluss auslösen. Die Laborsenkung CRP, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, die Senkung ist wesentlich empfindlicher wie das CRP. Die Internisten, Hausärzte gehen in Wahrheit in der internistischen Diagnostik sehr auf das CRP. Die Senkung wird eigentlich eher selten gemacht. Bei dieser Erkrankung ist sie aber unabdingbar. Also bei Patienten, die älter als 55 sind, würde ich auf jeden Fall eine Senkung machen. Die Häufigkeit, wie es bei uns war, wir haben das einmal schon vor vielen Jahren durchgeschaut, die Zahlen haben sich auch bis heute nicht geändert. Häufigkeit von nicht-arteritischen Eiern ist natürlich viel häufiger. Die Dinge haben wir durch. Sie wissen, dass hier sozusagen eine Verengung des Gefäßes durch die Riesenzellen ist. Vielleicht ganz kurz, das geht relativ schnell. Das ist wirklich einer der wenigen ophthalmologischen Notfälle. Ich habe einen Patienten gehabt, ich erzähle den immer wieder, der an einem Freitag mit Schluckstörungen auf eine HNO gegangen ist, das Pech hatte, dass er Candida-Belege gehabt hat. Die wären natürlich als Ursache der Schluckstörung auch in Frage gekommen. Das hat man dann anbehandelt, ambulant, und am Montag war er blind. Also das geht relativ flott. Die Symptome, da spricht man vom Eisbergphänomen, die können in völlig unterschiedlicher Reihenfolge auftreten. Sie können zuerst Appetitlosigkeit haben, sie können zuerst Schluckbeschwerden haben, sie können zuerst den Schläfenkopfschmerz haben. Es ist völlig zufällig, oder die Sehstörung, in welcher Reihenfolge diese Symptome auftreten. Die Histologie beim arteritischen Ion ist noch immer Goldstandard, ist aber nicht therapieentscheidend. Also ich bin nicht sehr begeistert eigentlich, denn wenn ich einen Risikofaktor habe, wenn ich auch nur den Verdacht etabliert habe, und das ist ein wesentlicher Unterschied, nicht die Diagnose brauche ich etabliert haben, sondern wenn ich den Verdacht etabliert habe, bin ich gezwungen, die Therapie einzuleiten. Und das ist einmal hochdosiertes Cortison. Ja? Am besten stationär, IV, sequenziell, sozusagen aufgeteilt auf den Tag. Die Halbwertszeit von Cortison ist 12 Stunden. Das heißt, zweimal 500 Milligramm würde ich IV geben. Und sonst haben sie in der Früh die Infusion gegeben, dem Patienten geht es besser, der frühstückt und sagt, so einen Appetit habe ich schon lange nicht mehr gehabt, die Kopfschmerzen sind um die Hälfte weniger, und am Abend im Nachtdienst ist die ganze Geschichte wieder da und die Beschwerden sind wieder da. Also wenn Sie es alle 12 Stunden infundieren, können Sie das vermeiden. Eisbergphänomen haben wir schon gehabt. Goldene Regel, bitte bei Verdacht Therapie, die weitere Abklärung parallel. Sie müssen sich vorstellen, bei der Arthritis temporalis fahren Sie auf eine stehende Kolonne zu. Also da werden Sie auch zuerst bremsen und nachher kann man vom Gas gehen, wenn man merkt, das ist was anderes. Wie ordnet man es von der Häufigkeit ein? Die ischämische Optikusneuropathie ist ungefähr bei uns so 13% aller Optikuserkrankungen. Rechts, links gibt es eigentlich, haben wir gesehen, einen ziemlich starken Unterschied. Das könnte mit dem Abgang eventuell der Gefäße auch was zu tun haben. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Die Visostörung ist bei der Arteritis temporalis wesentlich häufiger. Also 47% haben da einen ganz schlechten Visus unter 0,1 mit Lichtempfindung, Lichtpositiv oder Handbewegungen. Beim Nicht-Arteritischen haben wir eh schon gesehen, ist das der Ausgang oder beziehungsweise die Funktion viel besser. Das wäre es in Kürze. Also das heißt, das nicht-arteritische Ion ist in Wahrheit keine große medizinische Herausforderung. Es geht darum, sozusagen die Risikofaktoren festzustellen. Das ist nicht zeitkritisch. Sie entsprechend dann von den Internisten entsprechend deren Regeln einzustellen. Sie müssen damit rechnen, dass das zweite Auge irgendwann einmal kommen wird, in bis zu 40% der Fälle. Das ist nichts, was Sie dem Patienten gleich am ersten Tag sagen. Wäre natürlich, was auch wichtig ist, dass sich der natürliche Verlauf in den ersten 6 Monaten durchaus noch ins Positive drehen kann. Also es wird heller, die Patienten berichten das auch nach dem ersten Schock. Das ist ja so eine akute Sehverschlechterung, ist ja psychisch eine Riesenbelastung. Ist es auch für die allermeisten dann doch eine Erleichterung, dass sie ein bisschen heller wieder sehen. Und wie gesagt, ich biete das Cortison dem Patienten an, erkläre ihm auch, dass es noch ein bisschen umstritten ist, dass es aber doch Arbeiten gibt, die dafür sprechen. Manche sagen dann, nein, Cortison will ich nicht, sage ich, ist auch okay, damit verhalten Sie sich so, wie viele andere Patienten auch betreut werden in Europa. Das ist also nichts, was man irgendwie mit Zwang machen muss. Und wichtig ist halt auch, wenn man Cortison gibt, dass man dann die Patienten auch vom Hausarzt in der Zeit gut überwachen lässt. Auch wenn einer Diabetiker ist, muss halt entsprechende Therapie angepasst werden. Danke.